Icarus, der Wie viel Optimierung tut uns gut Podcast.
Ich möchte schon als jemand gesehen werden, der die Dinge im Griff hat.
Es geht um ein grundsätzliches Verständnis, dass du nicht immer performen kannst. Ich will auch nicht über Gefühle sprechen, aber es sind die Motoren, es sind die Mechanismen, die dazu führen, dass du denkst. Es geht darum, dass wir eine Untermotivation oder eine Übermotivation haben und der Raum dazwischen ist die ideale Leistungszone, auch was das Mentale angeht. Wenn ihr jemanden liebt, warum handelt ihr, wie ihr handelt? Das muss doch aus dem Gefühl entstehen. Warum lächelst du jemanden an?
Willkommen in 2022. Icarus ist zurück aus der Winterpause und startet mit viel Experimentierlaune in eine neue Staffel der Optimierung, Überoptimierung, Komfortzonen und damit der persönlichen Entwicklung. In dieser Folge haben Benny und Diego mit ihrem Gast die Rollen getauscht. Diesmal stellt Henak Smolka die Fragen. Er ist Teamcoach, der unter anderem die Hamburg Towers in mentaler Fitness trainiert hat. Aus dem Leistungssport hat er seine Erfahrungen mittlerweile in die Businesswelt übertragen und coacht Führungskräfte und Teams. Was man für den Alltag aus dem Leistungssport lernen kann, wollen Benny und Diego von ihm wissen und erfahren stattdessen in diesem Coaching einiges über sich selbst.
Moin, ich bin daran interessiert, wie ihr auf das Thema mentale Stärke kommt und was mentale Stärke in eurem Alltag eigentlich bedeutet.
Für mich ist mentale Stärke echt ein Punkt, wo ich neugierig drauf bin, was dahinter steckt. Ich habe von dem Thema wenig Erfahrung, aber im Bauchgefühl erahne ich, dass sich da ein Schatz verbirgt, der mir im Alltag und auch anderen im Alltag echt helfen kann. Und dass hinter dem Buzzword mentale Stärke so viel mehr steckt.
Und für mich ist mentale Stärke sogar fast noch ein bisschen banaler eigentlich. Ich merke halt, dass ich so neugierig bin und mich auch entsprechend von so vielen Sachen ablenken lasse, von Tätigkeiten zum Beispiel, die ich eigentlich gern auch tun möchte, wo ich glaube, dass die für mich auch langfristig gut sind und dann aber doch irgendwie wieder einen neuen Einfall habe oder irgendeine neue Empfindung oder sowas und dann wieder dem nachgehe. Und ich glaube, mentale Stärke ist für mich so ein bisschen das Wort dafür, auch irgendwie dran zu bleiben an einem vielleicht auch selbst gesteckten Ziel oder einer selbst gesteckten Aufgabe und so Nebenimpulse einfach mal zu parken.
Okay. Noch eine kurze Ergänzung. Ich glaube, zu dem Thema, ich meine, jeder hat sicherlich auf Netflix die Dokumentation über Michael Jordan gesehen und was die Sportler auf dem Feld dort alles erreichen können und kennt das halt auch sicherlich aus der Freizeit. Und da baut sich halt für mich über das Bild auf, wie kriegt es dieser Spitzensportler hin, in diesem Riesenstadion von tausenden Menschen umringt und auch noch den Gegnern rechts und links den Ball in diesen so engen Korb zu werfen und zu treffen und das auch immer und immer und immer wieder. Mhm. Und das ist so dieser eiskalte Korbjäger. Wie kann ich ein eiskalter Korbjäger quasi in meinem Alltagsumfeld sein?
Okay, da verstehe ich jetzt erstmal zwei Sachen. Bei Benjamin ist es der Wunsch, sich nicht ablenken zu lassen, eine gewisse Stringenz in seinen Gedanken zu haben. Und wir nennen das grundsätzlich Disziplin.
Ja.
Bei Diego geht es eher darum, dass er sagt, es gibt da etwas, was ich wohl nutzen für mich kann und er fokussiert jetzt eine Situation im Sport, aber er sagt, eventuell sind da mehrere Perlen, die ich mir anschauen kann und die für mich nützlich sind. Und ja, auf jeden Fall gibt es da sehr viele Perlen und lass uns ruhig mal gucken, welche für dich da nützlich sein könnten. Wenn wir über mentale Stärke sprechen, dann möchte ich es, wie gesagt, nicht theoretisieren. Das ist alles sehr, sehr unspannend und dann kommen wir ins Fachgesimpel rein. Es geht letztlich darum, dass wir einen optimalen Erregungszustand haben. Es geht darum, dass wir eine Untermotivation oder eine Übermotivation haben und der Raum dazwischen ist die ideale Leistungszone, auch was das Mentale angeht. Das hat also mit einem gewissen Stresslevel zu tun und wir müssen gucken, dass wir diesen Stress bewältigen. Da können wir natürlich sagen, okay, wenn wir 30.000 Leute um uns rum haben oder 60 oder 80.000, je nachdem, wo du spielst, können wir diese Faktoren nicht verändern. Aber wie gehen wir mit diesem Stress grundsätzlich um? Was können wir tun, damit dieser Stress uns nicht beeinflusst oder ablenkt? Und es ist so banal, dass es eigentlich ist wie mit jedem Stress, dass man sich an Stress gewöhnt. Michael Jordan, der hat nichts anderes in seinem Leben gemacht. Und der hat sich gefreut auf diese Momente und hat nicht gesagt, das ist Stress für ihn, sondern der hat das in seiner Wahrnehmung wahrscheinlich so gesehen, endlich kann ich zeigen, wofür ich die ganze Zeit trainiert habe. Und auch in den wichtigsten Momenten war er derjenige, der in dieser Situation sein wollte. Wenn du diese Dokumentation geguckt hast, dann sagte er auch, es gucken Leute immer nur auf das, was ich geschafft habe, aber nicht auf die ganzen Würfe, die ich daneben geworfen habe. Und der hat viele Würfe genommen, der hat Verantwortung übernommen und hat dann sich in diese Situation gebracht, um in dieser Situation besser zu werden. Das heißt, erst einmal versuchst du, diese Situation anders wahrzunehmen, speziell für Diego. Du sagst, was ist diese Situation und warum nimmst du sie eigentlich per se negativ wahr? Warum ist es eigentlich stressig für dich, dort drin zu sein? Das wäre für mich die erste Frage, wenn ich mit dir arbeiten würde. Wenn ich zu Benjamin gehe, würde ich sagen, okay, was lenkt dich denn ganz genau ab und warum möchtest du dich denn darauf nicht fokussieren? Du triffst also eine Entscheidung. Du sagst, es passiert passiv. Ich lasse mich ablenken, etwas lenkt mich ab. Ich sage, du entscheidest dich, deinen Fokus auf etwas anderes zu richten. Und da fangen wir schon grundsätzlich an, wenn wir in einem mentalen Training sind, dass du erst einmal Verantwortung für deine Gedanken und Emotionen übernimmst. Wenn ein Sportler seine Gedanken und Emotionen nicht vollständig in seiner Verantwortung zieht und sagt, ich bin dafür verantwortlich, dann ist er fremdbestimmt und kann die Situation nicht vollständig kontrollieren. Und das Einzige, was wir kontrollieren können im Leben, sind unsere Gedanken und Emotionen. Jetzt schreien wahrscheinlich viele auf, nein, wenn meine Freundin mich verlässt oder wenn mein Chef mich feuert, dann habe ich natürlich ein Problem und ja, das ist Stress, aber du kannst eine Perspektive dazu nehmen, wenn du sie anders möchtest. Das ist eine Entscheidung, die du triffst. Und diese Entscheidung quasi hinterfragen wir im mentalen Training oder wenn es um mentale Stärke geht. Wenn wir jetzt sagen mentale Stärke, dann habe ich mir gedacht, okay, viele Leute denken vielleicht an Kraft. Und Kraft hat ja auch ein Spektrum, ein sehr großes Spektrum. Es gibt verschiedene Kraftarten. Und genauso hat es auch mentale Stärke. Es ist also eine Fähigkeit, die man lernen kann. Manche Leute haben da ein besseres Korsett von Anfang an mitbekommen, manche nicht. Es ist eine Frage der Sozialisation, auch wie man grundsätzlich Stress immer empfunden hat mental. Dort gibt es verschiedene Formen. Aber letztlich ist es so, dass man das lernen kann. Das ist eine Fertigkeit. Und diese Fertigkeiten sind immer in Bezug auf die Problematik zu betrachten. Also ihr beiden unterscheidet euch da sehr. Und bei wem darf ich anfangen? Diego oder Benjamin?
Geh mal lieber auf Diego.
Diego.
Okay. Benjamin, die Entscheidung in der Richtung.
Diego, du hattest gesagt, dein Korbleger ist in einem Meeting zu sitzen und sich nicht selbst negativ zu bestärken oder herunterzumachen, herunterzuputzen und auch es sind Leute im Raum, die eventuell etwas von dir erwarten oder es gibt eine Drucksituation. Also in der Situation hängt dein Handeln an einer Konsequenz. Das heißt, wenn du gut oder schlecht handelst, folgt eine Konsequenz daraus. Ist das soweit richtig verstanden?
Ja, muss nicht unbedingt ein Meeting sein, kann halt auch der ganz normale berufliche Alltag sein oder der persönliche Alltag, aber klar, an dem Handeln hängt meistens eine Konsequenz.
Die Frage ist jetzt, wir müssen spezifisch sein bei dieser Idee, weil du sagst, es geht um den Korbleger. Dann sage ich, ja genau, du sprichst über eine ganz spezifische Situation, über einen ganz kleinen Rahmen. Und die Frage ist, wie sieht der Rahmen bei dir aus? Du müsstest also im Prinzip dich erstmal entscheiden, was es genau ist.
Geht das auch vielleicht in Richtung Schlagfertigkeit mit, Diego? Dass du halt, auch wenn du jetzt gerade in der schwierigen Situation bist oder in der stressvollen, trotzdem eben auch so diese anfliegenden Bälle aufnehmen kannst und verwandeln?
Ja, das ist, glaube ich, das ist ein ganz gutes Bild. Im beruflichen Alltag habe ich täglich mit unterschiedlichsten Entscheidungen aus unterschiedlichsten Bereichen zu tun. Und die Entscheidungen sind natürlich, die betreffen Mitarbeiter, Kollegen, die Geschicke des Arbeitgebers und natürlich halt auch das Weiterkommen in dem Bereich. Aber das jetzt zu konkretisieren.
Es geht ja grundsätzlich erst einmal darum, dass wir uns der mentalen Stärke nähern und wir an einem Beispiel quasi etwas erläutern. Vielleicht im Laufe des Gesprächs wirst du noch eher darauf kommen und sagen, genau das ist es. Weil es ist oftmals diffus. Ganz viele Sportler wissen nicht ganz genau, was sie stresst oder wie die Situation aussieht. Und eine Klarheit über die Situation zu erlangen, ist ein Schritt in dem Ganzen. Das zweite ist Klarheit über die eigenen Gedanken und Emotionen zu bekommen, um es auch einordnen zu können. Mhm. Das ist der zweite Schritt. Und dann im dritten Schritt auch zu gucken, was für Reflexe hat man eigentlich? Also was tue ich automatisch, wozu tendiere ich und warum mache ich das und warum entscheide ich mich dafür? Deshalb nimm mal einfach ein Beispiel, wo du sagst, Meeting oder ich weiß es nicht was, was dich am meisten interessiert. Eine Situation, dein Korbleger.
Ganz ehrlich, ich finde gerade kein Beispiel dafür.
Wunderbar, zusammen, liebe Leute, und genau jeder, der jetzt zuhört, hat die gleiche Problematik im Kopf. Und das bedeutet, dass wir erstmal grundsätzlich eines verstehen müssen, dass wir Klarheit über die Situation, in der wir mental stärker werden wollen, benennen müssen können. Ja, das ist erstmal wichtig. Also erstmal die Problematik zu benennen, weil jeder, der mich bucht oder mit mir arbeitet, dem frage ich natürlich die gleiche Frage und der hat das gleiche Problem. Der sagt, ich habe ein Gefühl, das ist irgendwie diffus, das ist irgendwie, ja, ich würde gerne etwas können. Und dann sagen wir, ja, in welcher Situation möchtest du was genau können? Und das ist erstmal schwierig zu beantworten. Das ist nicht einfach. Deshalb switchen wir jetzt mal zu Benjamin, weil Benjamin gesagt hat, er weiß das, er sagt, ich lasse mich zu schnell ablenken von Dingen.
Genau, du hast gesagt, das hängt mit Entscheidungen zusammen und deswegen habe ich gerade auf Diego verwiesen, weil ich über dieses Thema auch in letzter Zeit öfter gestolpert bin, dass es vieles auch mit Zufriedenheit und dem eigenen Weg mit Entscheidungen zu tun hat. Es beschreibt genau das, dass ich mir passiv vorkomme, Beispiel eben Arbeiten im Homeoffice und ich weiß nicht, manchmal bin ich so ein kleines Kind und da fährt draußen ein Krankenwagen vorbei und dann gehe ich halt ans Fenster und gucke, was ist denn da los. Und wahrscheinlich sind das schon Sachen, die ich auch gerne annehme, weil ich wahrscheinlich gerade vor einer schwierigen Aufgabe stehe oder halt irgendein Konzept zusammenfahren muss, wo ich zwar ein ganz vages Bild im Kopf habe, aber gar keine Idee, wie ich es auf Papier bringen soll. Und dann gibt es natürlich immer irgendwas, was dann erstmal sich dringlich anfühlt und aber nicht mich der Lösung der Aufgabe näher bringt.
Jetzt ist die Frage, die ich mal stellen müsste als Gegenfrage. Warum bewertest du, dass du dich ablenken lässt, negativ?
Ich sehe es dann negativ, wenn ich halt, wenn es dazu häufig einfach vorkommt. Also wenn ich dann auch merke, ich habe ein bestimmtes Kontingent einerseits an Stunden am Tag, die ich auch nutzen kann. Und manche Aufgaben haben ja doch auch irgendeine Deadline oder irgendein ein Ziel, weil dann andere Kollegen damit natürlich auch weiterarbeiten wollen. Und wenn ich halt dann merke, dass ich eigentlich in dieser passenden Zeit auch an der Aufgabe dran bin, dann aber durch diese Ablenkung vielleicht über diese Deadline drüber hinauskomme oder einfach merke, so, jetzt ist es schon so spät am Abend, jetzt kann ich auch nichts mehr machen, weil jetzt bin ich unkonzentriert und müde. Das ist dann auch wieder so schön, dieses passive, ich kann ja nicht, weil und auch dann ärgere ich mich halt natürlich. Und dann wünschte ich mir, ich hätte vorher diese mentale Stärke gehabt, einfach zu sagen, komm, das ist mir alles gerade egal, das beeinflusst mich eh nicht, ob da draußen jemand ruft, Krankenwagen vorbeifährt oder ich gerade Hunger habe. Ich mache die Aufgabe zu Ende. Ich habe mir die selber gestellt. Also es ist auch nicht so, dass ich mich dazu nicht committed habe. Kann die abhaken im Kopf und kann was Schönes machen. Das wäre so das Zielbild, was ich da vor Augen habe.
Ich würde dich auf was anderes hinweisen. Der Körper und auch die Psyche machen Dinge, die uns helfen. Dazu tendiert es, etwas einfacher zu machen oder zu ökonomisieren. Und wenn wir jetzt mal versuchen, dein Verhalten dich ablenken zu lassen, als etwas Positives zu sehen, was hat die Ablenkung Positives für dich?
Sie nimmt mir die Entscheidung ab oder den Druck dabei, Entscheidungen zu treffen. Also auch wenn ich irgendwas erarbeite und irgendwas zu Papier bringe, ist es ja auch eine Entscheidung, was ich jetzt aufschreibe, wie ich es in welche Form bringe oder sowas.
Okay, jetzt die Frage an dich. Reden wir darüber, dass du dich ablenken lässt oder dass du einen Druck hast, dich zu entscheiden und mit dem nicht umgehen kannst?
Ich schätze halt, dass es darauf hinausläuft oder dass das mit reinspielt. Und gerade ist mir aber noch was eingefallen, was ich jetzt auch kürzlich erst in irgendeinem Zusammenhang gelesen oder gehört hatte. Da ging es nämlich auch darum, dass ja auch jetzt eine abgeschlossene Aufgabe einen Belohnungseffekt hat, aber eben erst in der Zukunft. Und der ist deswegen weniger wert im aktuellen Moment als eine kurzfristige Vergnügung. Als irgendwas im Handy nachgucken oder eben kurz mal sich einen Tee holen oder sowas. Und das ist vielleicht auch für mich so ein Punkt, wo ich mir denke, mentale Stärke heißt für mich, ich kann das, was ich zukünftig erwarte an Belohnung, in Anführungsstrichen, höher wertschätzen. Und deswegen entscheide ich mich dafür, das auch trotzdem weiter zu verfolgen, auch wenn die kurzfristige Gratifikation naheliegend ist.
Jetzt würde ich sagen, du hast dich gerade von einem Gedanken ablenken lassen. Und ich habe dir versucht, eine Frage zu stellen und etwas positiv zu betrachten in Bezug auf den Druck. Ja, und ich bin da sehr spezifisch drin, weil ich sage, okay, lass uns angucken, was die Ablenkung Positives für dich hat. Und dann hast du gesagt, Es ist eine Situation, wenn ich das richtig verstanden habe, die Druck erzeugt für mich und ich weiche diesem Druck quasi aus.
Mhm. Ja?
Ja. Okay. Das heißt, eventuell ist die Situation, in der du bist, tatsächlich mit sehr viel Druck behaftet und die Exit-Strategie ist, dass dein Gehirn sagt, ich lasse mich jetzt ablenken, weil ich diese Entscheidung nicht treffen will, beziehungsweise es ist Stress für mich. Und deine Stressreaktion, die zu kompensieren, ist, sich abzulenken. Jetzt wäre ja die Frage, wenn du das bewusst machen würdest, also du sagst, ich arbeite an einer Situation mit Druck, das schaffe ich ungefähr eine Stunde lang. Und wir hören nach einer Dreiviertelstunde auf und machen eine aktive Pause. Würde das eventuell dir helfen, zu sagen, ich kann auf die Situation anders gucken, weil du es selber A in die Hand nimmst? Du kannst sagen, okay, eventuell müsste jetzt mit dir gucken, wie lange kannst du dich nicht ablenken lassen? Reden wir von 2 Minuten, 5, halbe Stunde, 2 Stunden, wann fängt das an? Und eventuell lässt du es so lange drauf ankommen, bis dein Gehirn sagt, jetzt ist Tilt, jetzt lasse ich mich ablenken. Jetzt bin ich nicht mehr konzentriert genug, beziehungsweise jetzt kann ich den Fokus nicht mehr halten. Oder die Frage ist ja die, wann erkennen wir denn, dass du dazu tendierst, dich ablenken zu lassen und was wäre jetzt die Alternative? Du sagst, die Alternative ist, den Druck aufrechtzuerhalten und einfach durchzuarbeiten. Einfach am Ball zu bleiben. Und du hast festgestellt, kann ich nicht. Die Lösung kann also nicht sein, ich bleib einfach dran, richtig? Weil du hast gesagt, nee, ja. das ist es nicht, genau. Also müssen wir erkennen, warum schaffst du es nicht, dran zu bleiben? Und was ist der Benefit von diesem Handeln, damit wir es ersetzen können? Wir möchten eine Handlung, möchten ein Szenario verstehen, wo ich sage, okay, ich arbeite mit Druck, ich möchte diesen Druck bewältigen und ab einem gewissen Zeitpunkt kann ich diesen Druck nicht mehr standhalten. Beziehungsweise ich breche aus oder ich entferne mich von dem Ganzen, um mich zu distanzieren, um durchzuatmen, um eine Pause zu machen. Und die Frage ist, wie viele Pausen machst du am Tag, um dich wieder zu konzentrieren? Was meinst du, wie lange Leistungssportler trainieren? 6 Stunden am Tag? Höchst intensiv? Was meinst du, wie viele Pausen die machen in einer Trainingseinheit, wenn es Basketballer sind? Jetzt haben die 2 Stunden Training. Was meinst du, wie oft die Pause machen? Wie oft, also lassen die sich ablenken?
Ich hätte vermutet, richtige Pausen, jetzt abseits des Trainings, in diesen 2 Stunden gar nicht, aber halt jetzt unterschiedliche Übungen oder unterschiedliche Muskelgruppen oder unterschiedliche Aufgaben, die sie da bewältigen.
Genau, also die haben von Übung zu Übung eine Unterbrechung.
Ja.
Meinst du, die schweigen da drin in dem Moment und sagen nichts, gucken auf den Boden und fokussieren sich?
Das kann ich mir schlecht vorstellen.
Genau, machen sie auch nicht. Grundsätzlich scherzen sie mit ihren Kollegen, ärgern sich vielleicht noch darüber, dass sie gerade einen Ball verworfen haben oder einen Fehler gemacht haben oder. Aber sie haben eine kleine Distanzierungsphase, bis sie zum nächsten Punkt kommen. Und das da lenkst du dich quasi ab und sagst, das darf nicht sein. Ich glaube, dass dein Gehirn gar nicht dazu in der Lage ist oder du gar nicht in der Fähigkeit bist, so lange konzentriert zu arbeiten. Wenn ich einen Workshop gebe grundsätzlich oder ein Teamcoaching bin, dann kannst du nicht 2 Stunden durchreden. Das geht nicht. Das schaffen Leute nicht. Die schaffen die Konzentration nicht zu halten. Und die Frage ist, ich kann sie jetzt verurteilen und sagen, ihr seid alle nicht professionell oder ich kann damit umgehen und einen Benefit schaffen. Ich kann also sagen, es ist ähnlich wie beim Training. Das Gehirn funktioniert ja nicht anders. Wenn ich eine Muskelgruppe trainiere, brauche ich irgendwann Pause und dann mache ich den nächsten Satz oder die nächste Übung. Aber ich habe immer Unterbrechungen. Die Unterbrechung, die du machst, empfindest du als Ablenkung. Und ich verstehe sie als notwendige Pause, um dich wieder dem Druck zu stellen.
Gilt das auch für verschiedene Arten der Aufgaben, sage ich mal? Weil mir fällt gerade so auf, man kann ja auch unterscheiden zwischen eben kreativen Aufgaben und welchen, wo auch der Weg recht klar ist. Und da stelle ich mir halt gerade vor, dass zum Beispiel so beim Basketballtraining, dass das unmittelbare Ziel und auch der Weg dahin eigentlich klar sind. Ich trainiere dann zwar den Bewegungsablauf und wiederhole das vielleicht häufiger, aber ich weiß genau, wie ich es machen will und wie ich dahin komme. Bei dem, was ich als tägliche Aufgabe habe, ist es ja meistens so, dass das Kreativität verlangt. Dass ich eher vor einem Problem stehe oder vielleicht auch vor einem gewissen Ziel, aber unfassbar viele Möglichkeiten habe, da hinzukommen. Und da habe ich halt noch eher das Gefühl, dass, wenn es mich dann einmal rausreißt, ich auch länger brauche, wieder reinzukommen. Weil es eben nicht eine repetitive Aufgabe ist, wo ich einfach an der Stelle weitermache, wo ich gerade kurz bei der Pause aufgehört habe.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist, du sagst, der Druck fühlt sich anders an, wenn die Aufgabe anders gestellt ist oder in einem anderen Bereich, also wenn es nicht Arbeit ist, sondern etwas Kreatives, dann kann ich mich dem mehr hingeben? Ist die in der kreativen Situation der gleiche Druck wie in der Arbeitssituation?
Ich hatte es gar nicht mehr auf den Druck jetzt bezogen, sondern eben auf die Wertung der Pausen. Oder ob die eben jetzt nützlich sind, ob ich eben alle 5 Minuten für 30 Sekunden Pause mache. Oder ob es dann eben gerade in den kreativen Bereichen, wo ich eben doch was Neues auch irgendwie mir vorstellen muss, mich eben wieder rausreißt. Und da dann ist doch irgendwie praktischer wäre, eine Stunde durchzuarbeiten, einfach in diesem Flow, in diesem passenden Stresslevel, wie du es vorhin auch gezeigt hast oder beschrieben hast, wirklich auch zu verharren und zu sagen, ich blende, ich versuche jetzt wirklich aktiv Störungsgrößen da auszuschalten oder einfach nicht dem nachzugehen. Und dann gönne ich mir diese 10 Minuten Pause nach dieser Stunde, weil bis dahin ist vielleicht was entstanden.
Ich würde nochmal auf was anderes hinweisen. Und zwar ist es auch wieder eine Ablenkung von etwas. Ich möchte über den Druck mit dir sprechen und wie du den Druck bewertest und wie du die Situation bewertest. Weil Diego vorhin gesagt hat, es gibt eine Situation, das ist für mich der Korbleger. Bei dir ist es auch ein Korbleger, dass du sagst, okay, ich muss jetzt bis zu einer gewissen Deadline etwas erreichen und ich komme immer wieder in eine Situation, wo ich mich ablenken lasse. Und die Sache ist die, dort brichst du quasi aus, um den Druck zu entweichen. Jetzt ist die Frage, wie nimmst du die Drucksituation wahr und was misst du dir zu? Und die Frage ist auch, wie bewerte ich die ganze Situation? Möchte ich in diesem Druck sein? Ist das negativ für mich? Und warum ist diese Pause eigentlich negativ behaftet? Warum ist das Ablenken für dich etwas Negatives und nicht etwas positiv Notwendiges? Das ist erstmal eine Betrachtungsweise.
Ich glaube auch, es ist negativ, weil es fremdbestimmt wirkt. Vielleicht ist das schon auch ein richtiger Schlüssel damit. Also es ist halt nicht, dass ich sage so, jetzt brauche ich mal 2 Minuten Pause, sondern ich versuche gerade, mich auf irgendwas zu konzentrieren und dann eben kommt draußen der Krankenwagen, den wir jetzt schon ein paar Mal als Beispiel hatten und ich denke mir halt, oh, da musst du doch mal nachschauen. Oder ich habe das Gefühl so, oh, und jetzt hast du doch ein bisschen Hunger und gehst du mal in die Küche und guckst da mal so rum. Und das fühlt sich halt nicht an, das würde ich jetzt sagen, lieber Benni. Ich habe jetzt gerade irgendwie hier ein bisschen Stress und das nervt mich gerade. Ich mache jetzt 3 Minuten Pause, danach mache ich weiter. Ich glaube, diese Selbstbestimmte, das wäre wirklich auch konstruktiv und gut. Da stimme ich dir auch vollkommen zu, dass es die auch ruhig öfter geben kann. Aber in dem Moment, wo ich mich halt so dem ausgesetzt sehe, also was jetzt beim drüber sprechen sich auch ziemlich lächerlich anhört, aber was wahrscheinlich schon der Hintergrund ist, ist es dann eben so ein Leiden, weil ich denke so, ja, ich würde ja gerne, aber ich hatte ja dann auch das und dann musste ich das mal kurz nachschauen und schon ist der Tag rum gewesen.
Für mich ist was super interessant bei dir. Für mich ist die Frage, ich versuche dir eine Lösung zu erarbeiten und ich versuche mich deinem Problem zu nähern. Und immer wenn ich mich meinem Problem näher, haust du ab. Ich frage dich, mir zu folgen. Ich sage, wie bewertest du den Druck? Wie betrachtest du den Druck? Du hast gesagt, es ist etwas Passives. Das habe ich schon bereits verstanden. Und wenn du sagst, jetzt nehmen wir mal die Pause und die Ablenkung. Und wir sagen, die Pause brauchst du, um den Stress bewältigen zu können. Du brauchst einfach mal ein Reset. Brauchst eine kurze, kleines Recovery. Und sagst, dann lege ich wieder los. Wenn du sagst, es passiert mir, hast du gesagt, fühlt es sich fremdbestimmt an. Ich bin passiv. Hast du jemals darüber nachgedacht, dich bewusst abzulenken und zu sagen, okay, in jeder halben Stunde mache ich das 5 Minuten, bevor es mir passiert. Dann würden wir darüber sprechen, dass du eventuell eine Möglichkeit hast, etwas selbstbestimmt zu machen. Das zweite ist,
das würde ich gerne probieren, genau, ja.
Also das ist der erste Tipp. Zweite Sache ist, dass du das als positiv empfindest. Das heißt, wenn du ablenkst, kannst du genauso sagen, hey, ich habe wieder richtig viel und konzentriert unter Druck durchgearbeitet und ich merke, mein Gehirn sagt mir wieder, ah, ich brauche jetzt eine gute Pause. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wo mein Gehirn mir sagt, oh, der Feuerwehr, oh, gutes Zeichen von außen, danke Universum. Jetzt mache ich eine 10-minütige Kaffeepause oder rufe einen Freund an. Ich mache mal ganz kurz off und ich habe gemerkt, ich bin wieder drüber und habe nicht früh genug Pause gemacht. Verstehst du erst einmal, es geht mir gar nicht so darum, was du genau tust, sondern wie du darauf guckst, was du tust. Weil das, was du quasi als negativ bewertest, ist eventuell sogar eine Funktion, die du brauchst und vielleicht unterschätzt in deiner gesamten Betrachtungsweise auf die Problematik des Drucks. Du hast auch zu Beginn gesagt, ich lasse mich ablenken, ich mache Pausen und dann hast du erst danach, nach einer Nachfrage von mir, beschrieben, dass du in einer Drucksituation bist. Dann sage ich, okay, was ist genau daran Druck? Was ist der Druck ganz genau? Wie intensiv empfindest du diesen Druck? Und so weiter und so fort, wären jetzt tiefergehende Gespräche, die ich mit dir besprechen würde, um etwas zu verstehen, dass du sagst, ach Mensch, ich spiele gar nicht vor 100 Leuten, ich spiele vor 30.000 Leuten und mir ist das gar nicht bewusst gewesen. Oder ich bin in einer Situation, wo du sagst, kreativ, dann würde ich sagen, kreativ ist etwas Spielerisches. Eventuell hast du keinen Druck, kreativ zu sein. Eventuell, okay, wenn du jetzt aus Marketing kommst oder Songwriter bist, dann wirst du aber auch merken, dass diese Menschen Kreativität nicht erzwingen können. Und die sagen, es gibt gewisse Phasen, es gibt gewisse Rhythmen und in diesen Rhythmen bin ich kreativ. Und dann gibt es Leute, die schließen sich 2 Tage ein, weil es gerade läuft. Und dann hören die nicht auf. Und die sagen, danach mache ich aber 5 Tage Pause. Die sagen nicht, dann arbeite ich einfach grundsätzlich durch. Und diesen Rhythmus zu erkennen, ist etwas, was letztlich ja auch der Michael Jordan letztlich von sich kennt. Er kennt die Rhythmen, er kennt die Spielzeiten, er kennt den Wochenablauf, er kennt das Training. Er kann sich also per se darauf einstellen, wenn der Druck passiert und kann damit arbeiten. Und dass du erst einmal verstehst, dass das wirklich eine Drucksituation ist, ist vielleicht auch erstmal der erste Ansatz zu sagen, ja, es stimmt. Es ist eine wichtige Arbeit, die ich tue und die erfordert sehr viel Kapazität von mir. Und da muss ich etwas gezielter rangehen und verstehen, dass meine volle Aufmerksamkeit dafür notwendig ist. Das habe ich eventuell unterschätzt. Könnte sein. Wir können jetzt nicht so tief reingehen, weil wir jetzt quasi dann speziell dich in deinem Beispiel, und das ist vielleicht für alle anderen boring, die es gerade zuhören, dich dann unterstützen. Aber es geht um die Möglichkeiten, wie ich anders gucke als du auf das Problem, um das Problem A zu erfassen, um dann eine Lösung zu etablieren und zu ersetzen. Es kann also sein, dass ich sage, das Ablenken ist gut. Vielleicht sage ich, das Ablenken ist schlecht. Aber erst einmal müssen wir wissen, was es für dich bringt und was du brauchst, um dann eine Alternative zu implementieren. So würde man quasi herangehen. Also das kann man auf jedes Problem. Es kann auch sein, du hast ein Date. Ja, jetzt sagt jemand, ach, es ist so schwierig, mir Fragen zu merken. Und jetzt ist es die 3. Frage oder 5. Frage und die redet zu viel. Und ich will ja interessiert sein, aber die macht keinen Punkt und kein Komma. Ja, dann sage ich, ja, vielleicht ist auch deine Aufgabe gar nicht, 5 Fragen dir zu merken, sondern sag ihr, pass auf, ich möchte wirklich aufmerksam sein, könnten wir uns auf die 1. Frage konzentrieren. Also du kannst ja etwas steuern und du kannst grundsätzlich Verantwortung für etwas übernehmen. Und darum geht's, dass du erst einmal Verantwortung dafür übernimmst, zu verstehen, was du genau erlebst und wie du es empfindest, bevor wir die Lösung quasi herausarbeiten. Das ist der erste Ansatz, wenn wir uns diesen Themen nähern. Und da können wir jetzt, um auch wieder auf Diego mal zurückzukommen, können wir da verschiedene Perlen aufmachen. Da gibt es im mentalen Training, gibt es Wertanalysen, Zielarbeit, Stärkeanalysen, Konzentrationstechniken, Selbstmotivation, Bewegungsoptimierung, eine Selbstgesprächsregulation, Selbstmotivation, Selbstrationalisierung, was haben wir noch? Selbstproblemlösung, eine Kompetenzerwartungstraining, Prognosetraining und Aktivierung. Also es gibt 1000 Themen, auf die man quasi reagieren kann und es ist nicht eine Stärke. Wenn man sagt, die Komplexität habe ich im Griff, es gibt verschiedene Dinge, mich zu sortieren und ich würde mal sagen, im Alltag, lass uns mal runterbrechen, was ist wichtig. Ich würde sagen, meine persönliche Meinung ist vor allen Dingen meine Emotionen zu kontrollieren. Dass ich also nicht impulsiv bin und dass ich mich von meinen Emotionen nicht leiten lasse. Mhm. Also ich sage jetzt etwas zu meinem Chef, das werde ich später echt bereuen und denke mir, warum habe ich mir nicht auf die Zunge gebissen? Kennt jeder wahrscheinlich. Mhm. Oder auch zu meiner Freundin und sage, hey, was war das? Und danach sage ich, oh, es tut mir so leid, das war aus dem Effekt heraus. Also Emotionen zu kontrollieren wäre für mich ein extrem wichtiger Punkt.
Ich finde gerade bei dem Thema Emotionen kontrollieren ist auch wichtig, die Emotionen in sich selbst zu kontrollieren. Also das auch, wie ich mit mir selbst rede, um halt mich selbst nicht fertig zu machen, weil eine Sache wieder nicht funktioniert hat, oder mich einfach innerlich aufzureden. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, oder?
Ja, genau. Ich müsste das nochmal differenzieren. Es gibt einmal die Emotionen, die in dir hervorkommen. Und die würde ich immer grundsätzlich als ein Tool nehmen, zu verstehen, dass dich etwas bewegt. Und die Frage ist, warum ärgert mich das? Oder warum bin ich sauer oder traurig? Also ich erstmal verstehe, es ist ein Signal, dass ich mit meinen Werten, dass meine Werte berührt worden sind, eventuell in einem Gespräch, oder dass meine Erwartungen nicht erfüllt werden. Ja, und diese Emotion lässt dich das wissen. Das andere ist, wie du zu dir sprichst, das ist eine Selbstgesprächsregulation. Das ist letztlich eine Haltung dir gegenüber. Und da gibt es sehr viele Sportler, die sind sehr rigide mit sich. Und ich bin ganz vorne mit dabei, dass ich grundsätzlich sehr rigide mit mir bin. Und ich bin mit sehr vielen Leuten sehr verständnisvoll, aber mit mir selber habe ich leider kein Verständnis. Auch trainingstechnisch. Ich bin ein Sportwissenschaftler. Ich gebe super Trainingstipps, aber für mich selber gilt das natürlich alles nicht. Ich brauche weniger Pause, weniger Schlaf und so weiter und so fort. Und es gilt, das zu erkennen, da mal gegen die Wand zu fahren, auch diese Limits zu erreichen, um letztlich über sich etwas zu erfahren. Und ich glaube, dass die Emotion eine Erfahrung ist, letztlich. Die Frage ist nur, ob wir immer wieder die gleiche Erfahrung machen oder ob wir aus der Erfahrung lernen. Das ist ja die entscheidende Frage. Und dann kannst du wieder sagen, Mensch, du hast wieder nichts draus gelernt, du Penner. So, ja, okay, kannst du machen. Die Frage ist, wie fühlst du dich dabei, wenn du es machst?
Ja, ich habe mich sehr runtergemacht in dem Moment und fühle mich halt auch richtig schlecht. Wie so richtig klein mit Hut.
Wie möchtest du dich denn fühlen?
Nach dem Gespräch würde ich mich, also ich würde das Gespräch gar nicht gehen wollen. Also ich möchte mich gut fühlen, ich möchte mich zufrieden fühlen. Ich möchte das, was ich erlebe, in eine Balance bringen, die mich weder zu sehr abheben lässt, aber auf der anderen Seite mich auch nicht so weit runter macht, dass ich dann halt auch nach außen aussehe wie ein Schluck Wasser in der Kurve.
Ja. Woran glaubst du, dass dieses Gefühl, wovon hängt dieses Gefühl ab?
Von mir selbst hängt es ab, von dem, wie ich gesehen werden möchte. Mhm. Und mit der Regulierung in mir selbst versuche ich halt das Bild nach außen in mir selbst zu regulieren.
Okay.
Macht das Sinn? Ja,
macht erstmal Sinn. Also wenn es für dich Sinn macht, kann ich das nachvollziehen. Wie möchtest du denn nach außen gesehen werden? Wenn ich das mal fragen darf. Ist das eine private Frage vor bestimmt 2 Millionen Leuten, die zuhören, aber
grundsätzlich will ich halt schon gesehen werden als jemand, der die Sachen im Griff hat, der sich kümmert, der dafür sorgt, dass sich Sachen verändern, besser werden, unterstützt.
Keine Fehler macht,
ja.
Benjamin, kurze Frage, Benjamin. Wie siehst du Diego?
Ich sehe Diego als extrem lernfähig. Ich kenne niemanden, der so schnell auch auf positive oder negative Kritik wirklich auch reagiert und das dann umsetzt und eben da wenig an alten Mustern hängen bleibt. Und jemanden, der sowieso schon relativ viel stemmt, sowohl privat als auch beruflich in einer gewissen Balance und auch das Balancieren sogar aktiv managt. Und da rührt noch mein großer Respekt für Diego her.
Das klingt irgendwie für mich, als hätte Diego einiges im Griff.
Richtig, ja. Würde ich auch so sehen.
Gut. Jetzt würde ich Diego sagen, die Frage ist, lässt du überhaupt zu, dass andere Leute das vielleicht von dir schon annehmen, beziehungsweise prüfst du das überhaupt, ob andere Leute diese Perspektive von dir haben, auch wenn du Fehler machst? Erster Spoiler-Alarm, es gibt niemanden, der keine Fehler macht. Das kann ich dich schon mal entlassen aus der ganzen Geschichte. Vermutlich weißt du das, aber dann hast du vielleicht einen perfektionistischen Anspruch. Aber die grundsätzliche Frage ist ja die, dass wie kommt es, dass du dieses Selbstbild von dir hast, dann würde ich fragen jetzt, hast du mit Leuten gesprochen? Sagt dir das jemand? Woher kriegst du dieses Selbstbild und warum hältst du an diesem Selbstbild fest?
Tatsächlich sagt mir dieses Selbstbild niemand. Ich glaube, das ist schon seit Jahren drin. Ich weiß gar nicht mehr, woher das kommt. Für mich war es immer wichtig, die Dinge im Griff zu haben und dafür zu sorgen, dass es erledigt wird, dass Sachen erledigt werden. Ich weiß auch selber, dass es halt ein Stressfaktor. Es ist auch überhaupt nicht gesund. Aber sobald ich versuche, da locker zu lassen, das fühlt sich falsch an.
Und was passiert, wenn du locker lässt? Dann ist die Katastrophe nah, alles bricht ein, ohne dich läuft es nicht. Die Welt dreht sich nicht weiter oder was ist die Konsequenz?
Die Welt dreht sich sehr schön weiter. Die dreht sich sogar besser weiter. Ich weiß ja auch, dass ich diese Stränge loslassen muss und mache es halt auch aktiv. Mir ist es wichtig, dass andere lernen, gerade halt auch, ich bin verantwortlich für Mitarbeiter und die sind unterschiedlicher können sie nicht sein. Und das ist mir wichtig, wenn wir in der Zusammenarbeit sind, dass wir dass sie ihre Themen mit einbringen. Gar nicht, dass ich irgendwas forciere, weil es erstmal, ich sag's immer wieder, ich habe keine Ahnung von dem, was ich tue. Also ein bisschen überspitzt, aber mir ist wichtig, dass jeder Fehler machen soll, weil das ist fürs Lernen wichtig. Ich selbst lasse die Zügel halt auch los und versuche halt auch da diesen Balanceakt für mich selbst einzusteuern. Aber dieser negative Pep-Talk ist immer noch drin. Wir hatten es auch vorhin, wo mir ein Beispiel nur schwer eingefallen ist. Ich habe zugehört, als du mit Benny gesprochen hast, und für mich ist dann rausgekommen, es ist eher die emotionale Einstellung zu den Themen, die generell im Alltag passieren, die quasi mich dazu verleiten, diesen negativen Pep-Talk zu machen. Ich meine, ich bin junger Vater, mein Sohn ist jetzt fast 2 Jahre alt. Ich habe vor 1,5 Jahren die Position gewechselt und um auf ein ganz neues Feld aufzusteigen. Also ich bin eigentlich mit Leib und Seele Projektmanager, bin jetzt in die Produktion gewandert und habe mich quasi von einem endlichen Spiel in ein unendliches Spiel bewegt. Heißt, da ist halt nicht in 2 Jahren Schluss. Und das Zusammenspiel mit Menschen, mit Themen hat halt kein definiertes Ende, sondern es ist halt ein Entwicklungszustand, wo es darum geht, besser zu werden, wäre das falsche Wort, aber einen positiven Trend, eine Entwicklung wirklich zu unterstützen, dafür zu sorgen, dass Entwicklung stattfindet, in welche Richtung auch immer, würde ich es halt auch locker lassen. Und als in der Funktion treffe ich relativ viele Entscheidungen. Es ist sehr viel Shallow Work, wenig Deep Work, also unterschiedliche Bereiche immer wieder raus, rein, alle halbe Stunde ein neues Thema, um trotzdem aber wirklich da zu sein. Ist für mich jeden Tag eine neue Referenzerfahrung. Und dann abends nach Hause zu kommen, ich will Zeit mit der Familie verbringen, aber die Zeit ist halt auch so minimal danach. Und am Ende des Tages ist halt auch Beharrlichkeit, Willensstärke, die Reserven sind dann schon fast null.
Es klingt erstmal sehr spannend, was du da als Aufgabe hast. Und wenn ich dir so zuhöre oder so, wie ich dich erstmal jetzt kennengelernt habe in der ganz kurzen Zeit, die wir uns jetzt gesprochen haben oder auch schon vorher vielleicht ein bisschen, dann wirkst du auf mich sehr zugewandt. Und du wirkst, als ich den Fehler gemacht habe, das richtige Mikro hier nicht anzuschließen oder eventuell das falsche Programm aufzumachen, hast du weder mit Ärger reagiert, noch mit Rigidität, noch, ne, da warst du sehr entspannt und es wirkte für mich, dass du alles im Griff hast. Und es war entspannt, so dass ich jetzt hier mit dir entspannt reden kann. Und das hat sehr viel Tiefe, was du natürlich sagst, ne, grundsätzlich. Also, wenn wir jetzt über mentale Stärke sprechen, dann möchte ich da vielleicht auch wieder zurückkommen, dass wir nicht zu tief in eure Themen hineingehen, weil letztlich würde das Arbeit bedeuten, die man jetzt kontinuierlich weiter verfolgt, sondern es geht darum, dass ihr etwas beschreibt und was etwas empfindet und das bewertet ihr. Und die Frage ist, warum empfindet ihr es, wie ihr es empfindet? Warum sind die Strategien für euch tendenziell eher negativ? Beide von euch haben gesagt, oh, das hat eher einen negativen Touch für mich. Ich lasse mich ablenken, ich bin derjenige, der vielleicht ja Fehler macht oder mit mir perfekt sein möchte. Ne? Also es ist dieser Umgang mit sich selber und die Frage ist, was hat dieser Antrieb für einen? Und ich würde davon ausgehen, dass das etwas tatsächlich Positives für euch hat. Also es hat einen Benefit, euer Verhalten. Ich kenne das selber auch. Ich mache seit 20 Jahren Kraftsport, leistungsorientiert und ich kenne das. Ich muss heute aufstehen und ich muss noch die letzte Wiederholung machen und ich muss noch das essen und dies machen. Und wenn ich das nicht mache, dann werde ich niemals wachsen und etc. pp. Ist ja aber nur eine Seite der Medaille und ist auch nicht das ganze Spektrum. Aber es hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Also wäre ich jetzt undisziplinierter gewesen, wäre ich niemals angekommen. Auch mein Vater zum Beispiel hat mich immer mit dem gleichen Spruch erzogen. Der hat immer gesagt, Junge, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt es an der Badehose. Das heißt, ich habe mich für jedes Problem verantwortlich gefühlt und gesagt, ich habe bei mir angefangen, grundsätzlich. Irgendwann aber hat sich diese Disziplin, wie gesagt, etabliert. Es ist zu einem Punkt gekommen, dass ich sagte, ich stehe jeden Morgen auf. Ich bin freundlich zu Menschen. Ich verdiene mein Geld. Ich bin fleißig, ich komme voran. Aber es ist halt nicht ein ständiges Maximum möglich. Das Perfekte ist nicht möglich. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das Verhaltensweisen sind, die einen Profit für mich haben, aber der auch limitiert ist. Also dieses ständige an mir meckern bringt es nicht. Ja? Und es, man, ihr merkt das ja auch, warum macht ihr Urlaub? Ihr fahrt in Urlaub, gehe ich von aus, ne?
Ja, sehr gerne. Ja,
genau. Da ist ja die Frage, warum? Weil du sagst, ich möchte dem Alltag entfliehen, den Druck, den Stress. Und ich sage, ja, genau. Ihr seid dort nicht in einer Balance, sondern grundsätzlich müsst ihr dem Ganzen entfliehen. Das macht Benjamin in Klein, wenn er den Krankenwagen hört. Das ist nichts anderes, als in Urlaub zu fahren. Für 5 Sekunden oder für die 10 Minuten, wie auch immer. Mhm. Auf jeden Fall geht es darum zu verstehen, dass es eine Situation gibt, eine Drucksituation. Und da sind wir wieder beim Leistungssport. Die existiert und die ich eventuell gar nicht als Druck annehme oder als normal identifiziere. Und es geht darum, das neu zu bewerten und zu sagen, wie kann ich dort optimaler darauf reagieren? Und darum geht es ja in eurem Podcast letztlich, dass wir sagen, wie optimieren wir etwas? Dafür gilt erst einmal, die Drucksituation, in der ihr seid, anzuerkennen und zu verstehen, welche Kapazitäten sie von euch einfordern und welche anderen Tools notwendig sind. Wenn ich Diego richtig verstanden habe, dann sagt er, oh, ich bin, und das waren nicht deine Worte, aber so verstehe ich es, ich bin ungnädig mit mir und das kann ich immer ein Stück besser eigentlich. Und du hattest gesagt, du möchtest gerne alles im Griff haben, du möchtest so wahrgenommen werden, dass du Themen veränderst und so weiter. Und ich glaube, dass andere Menschen eine andere Wahrnehmung von dir haben, Nummer eins. Das heißt, deine Fremdwahrnehmung, dass Leute von dir sagen, ja, das ist ein gerader Typ. Das ist eine gute Führungskraft, der entwickelt mich, der lässt Fehler zu, der ist positiv mit mir. Das kann grundsätzlich existieren. Die Frage ist, ob du das zulässt. Dann kannst du sagen, ja, anyways, egal wie Leute zu mir sprechen, das kann ja sein, dass sie eine positive Haltung von mir haben, ähnlich wie Benjamin das über mich gesagt hat. Der hat ja ausschließlich positiv über dich gesprochen. Sagst du, naja, das ist mir auch egal, es geht ja um eine eigene Bewertung. Und dann sage ich, warum bewertest du dich in dem Schema? Was ist denn, gibt es bei dir überhaupt ein, bei dir gibt es 4 Minus, dann gibt es die 0 und gibt es bei dir Plus?
Verhalten.
Wie, ist das eine Balance von minus 50, 0, plus 50 oder wo ist der Regler, wo ist der Standard bei dir?
Wann ist gut genug?
Ich vermute, der ist ganz weit oben und der ist so bei 98 und so, es gibt vielleicht 2% Plus. Wenn alle himmelhoch jauzen, du mal wieder befördert wirst und alle herumspringen und sich freuen, dann wird gesagt, du hast das im Griff. Oder wie sieht das bei dir aus?
Es gibt schon mehr als 2+, aber geht es zu sehr ins Plus, dann ist es, Vorsicht, man könnte auch abheben.
Aha, bist du denn schon mal abgehoben?
Nee, noch nie. Da waren die Gewichte an den Füßen schon viel zu schwer.
Ja, wovor hast du denn Angst, wenn du da abhebst?
Dass ich zu weit an die Sonne fliege. Ja, es ist grundsätzlich richtig, dass da zu viel Negatives und zu wenig Positives dabei ist. Er hat es ja gesagt, nachdem du mit Benny oder während du mit Benny gesprochen hast, ist mir klar geworden, es ist die Bewertung der Gesamtsituation. Ja, es ist viel, was ich tue. Aber auf der anderen Seite, ich habe einen tollen Job, ich habe eine tolle Familie, tolle Freunde, ich habe einen tollen Job, ich habe tolle Entwicklungsmöglichkeiten und genau dieses Bild muss ich oder sollte ich mir als erstes vor Augen halten und nicht, ja, da sind jetzt 20 Meetings am Tag, da muss ich 30 Entscheidungen treffen und trotzdem immer noch gut aussehen, Frisur sitzt. Nein, das Positive in den Vordergrund rücken und mir gar nicht Gedanken machen über die Vielzahl an Themen, die dahinter stecken. Weil im Endeffekt, und das hast du jetzt auch gesagt und mir auch nochmal aufgezeigt, ich bin in der Lage, die Sachen relativ gut abzuhandeln, ohne dabei abzuheben, aber auch ohne dabei wirklich schlecht abzuschneiden.
Ich hätte noch einen Aspekt zu dem Ganzen, und zwar geht das in die Richtung ein bisschen von unserem God-Mode-Gespräch. Wenn, gerade bei dieser Situation, so dieses keine Fehler machen wollen, gibt es eigentlich so 2 Ebenen. Das eine ist, im Grunde, das eine ist wirklich so dieser grundsätzlich eigene, fast schon Selbstwert wahrscheinlich. Und das andere ist diese reine Sachebene, wo auch vielleicht irgendwas schiefgelaufen ist. Und ich glaube, wenn man sich das nicht richtig bewusst macht, dass das nichts miteinander zu tun hat, nimmt man sich ja auch dann so eine Kritik oder Fehler, auch die vielleicht wirklich passieren, ja nochmal viel persönlicher, als wenn man dann irgendwie sagen kann, oh stimmt, das habe ich völlig übersehen oder habe ich falsch eingeschätzt und deswegen ist es jetzt schiefgegangen, das tut mir auch aufrichtig leid. Aber wenn das dann nicht auf einen selber so wirkt, als wäre man deswegen eine schlechte Person oder nicht liebenswert oder nicht, was weiß ich denn, freundschaftsfähig, dann nimmt man das dann auch viel mehr zu Herzen. Also vielleicht hilft es auch da, sich das manchmal so ein bisschen zu abstrahieren und eben wirklich zu sagen, jupp, dieser Fehler ist passiert, aber das macht mich ja jetzt nicht zum schlechten Menschen. Und deswegen kann ich ja auch genauso gut jetzt in dem gleichen Meeting mit den gleichen Kollegen weitersprechen und sagen, stimmt, danke für den Hinweis und dann geht's halt weiter damit.
Würde ich erstmal zustimmen. Jetzt für den Zuhörer wieder, es gibt hier wieder eine Differenzierung, die wir vornehmen müssten. Die erste Frage ist, Diego, glaubst du daran, dass es funktioniert, wenn du tatsächlich das vor Augen führst in den Situationen, in denen du bist? Und jetzt würde ich sagen, ich glaube, dass du darüber schon bewusst bist und dass du kein undankbarer Mensch bist und dass dir im Klaren ist, welches Glück du erfährst in der Situation, in der du bist. Aber letztlich gibt es einen Anspruch und eine Verhaltensweise, die du etabliert hast über Jahre hinweg. Wir müssen erst einmal anerkennen, dass das erstens dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist. Es hat also einen Benefit. Aber dass du sagst, okay, dieser Benefit ist für mich limitiert in gewissen Phasen. Also ich kann dieses Verhalten erstens an- und ausschalten. Wann brauche ich eventuell eine fordernde Ansprache mit mir? Ne? Wann kommt der Schweinehund raus? Das könnte sein. Grundsätzlich in den meisten Fällen sagen die meisten Sportpsychologen nein, versuch mit dir positiv umzugehen, also bestärk dich, sprich dir gut zu und versuch dich in eine gute Situation zu bringen und das ist ein Training. Du musst eins überlegen, deine Verhaltensweise, du musst dir vorstellen wie eine Spur, die du eingefahren hast über Jahre hinweg, immer wieder und wieder und wieder und diese Spur, in die fährst du immer sofort wieder rein. Weil sie dir dient. Das ist ein Weg. Und wenn dein Gehirn keine Option hat, einen anderen Weg zu fahren, dann gehst du genau den Weg, den du kennst. Also, ihr kennt das Beispiel, das sagt wahrscheinlich jeder Psychologe oder jemand, der mit Psychologie zu tun hat. Denke nicht an ein Zebra. Und das Erste, was du gemacht hast, ist, an was zu denken? Du hast an das Zebra gedacht. Und es geht darum, dass wir sagen, okay, wir versuchen erst einmal grundsätzlich andere Wege aufzuzeigen und diese zu etablieren. Es ist ein Training. Es ist darum, neuronale Verbindungen zu schaffen, die dazu führen, dass du dich anders empfindest, anders siehst, auch anders bewertest. Und das ist ein Training. Und dazu ist die Frage, wie soll dieser Weg ganz genau aussehen, um das einzunehmen und auch den Benefit davon. Also was bringt es mir, so zu denken? Weil wenn du jetzt sagst, ich spreche mir zu mir positiv, aber ich komme mir dabei komisch vor und ich habe das Gefühl, das bringt mir nichts, dann wirst du damit aufhören, wie mit allen anderen Dingen im Leben. Und somit quasi sprechen wir davon, dass, wenn wir über mentale Stärke sprechen, gibt es verschiedene Ausprägungen. Und die Frage ist, welche Mechanismen führen dazu, dass wir etwas negativ bewerten oder dass wir tendenziell etwas wiederholen? Und wir möchten ja quasi eine positive Haltung oder eine fördernde Haltung auch wiederholen in der Drucksituation, dem sogenannten Korbleger. Da möchten wir letztlich, wenn 30.000 Leute kommen, dann möchte ich folgendes Verhalten an den Tag legen. Wie komme ich dahin? Und was bringt es mir? Dazu muss ich sehr bewusst werden. Dazu gibt es, wie gesagt, verschiedenste Techniken, verschiedenste Möglichkeiten. Was ich vielleicht, um mal von euch ein bisschen wegzukommen, von denen, was ihr grundsätzlich, also das waren ja nur zwei Beispiele, wo ich versucht habe, etwas dran aufzuzeigen, wie ihr auf etwas guckt, ist mir aufgefallen in der Vorbereitung über den Podcast, dass die Frage ja meistens besteht, was kann der Hörer mitnehmen? Und für mich war sehr spannend die Perspektive Pandemie und was passiert eigentlich in der Pandemie, warum können einigen Leuten damit gut umgehen und andere Leute können es eben nicht und sehr viele Leute können es nicht. Und vielleicht hier habe ich auch eine Selbsterfahrung gemacht. Ich bin ja selbstständig tätig. Ich arbeite grundsätzlich als Teamcoach. Das ist mein Steckenpferd. Das ist meine absolute Leidenschaft, das zu tun. Und das ist natürlich, mit Mannschaften und Gruppen zu arbeiten. Und das durfte man ja grundsätzlich nicht mehr. Man durfte sich nicht mehr mit Menschen treffen. Das heißt, ich konnte meine Leidenschaft nicht mehr ausüben. Ich konnte meine Berufung nicht mehr ausüben. Ich konnte mein täglich Brot nicht verdienen. Und dazu kamen noch weitere persönliche Schicksalsschläge, die das Ganze noch getoppt haben. Das kam natürlich, wie man sagt, der Teufel scheißt immer auf die größten Haufen. Und so war es dann auch bei mir in 2020. Und dann bin ich durch das Ganze durchgerast, habe versucht zu funktionieren und habe am Ende des Jahres vergessen, auf mich zu gucken. Und dann habe ich angefangen, auf mich zu gucken. Und dann, jetzt wird es sehr intim, es geht darum, dass ich mich über meine eigenen Schwächen nicht im Klaren war und meine eigenen Ängste mich übermannt haben. Es waren also wirklich zum Teil auch irrationale Ängste, die ich nicht einordnen konnte, wo ich sagen konnte, okay, es wird schon wieder gut, ich habe Rücklagen, ich kann mich verändern und, aber grundsätzlich hat mich etwas gepackt. Es sind sehr viele Säulen eingebrochen bei mir. Ich bin ein sehr sozialer Mensch, das Liebesleben ist eingebrochen, die Berufung ist eingebrochen und auf einmal waren alle meine Säulen weg, die mir Stabilität gegeben haben. Und somit hatte ich sehr viel Möglichkeiten, über mich nachzudenken. Und in dem Zuge habe ich mich mit meinen eigenen Verletzlichkeiten auseinandergesetzt, weil mein Reflex war, wie geht's jetzt weiter? Ich brauche Hilfe. Kümmern sich Leute um mich, um meine Selbstständigkeit? Wer hilft mir jetzt? Das waren die Reflexe, die ich erstmal festgestellt habe und habe gesagt, ja, so weit, so gut, aber die haben ja alle. Und ich habe festgestellt, wenn ich mich darauf mal konzentriere, verstehe ich erstmal mein Gegenüber. Also habe ich weiter in dieser Grube gegraben und habe mich diesen Ängsten gestellt. Weil in diesen Ängsten, Spoiler-Alarm, steckt sehr viel Potenzial und sehr viel Wachstumsmöglichkeiten. Also im Endeffekt bin ich da sehr positiv rausgekommen und habe extrem viel gelernt, aber das hat sich erstmal ganz schlecht für mich angefühlt. Und in dem Zuge habe ich auch über meine Männlichkeit nachgedacht. Was heißt Männlichkeit ganz genau? Und habe gemerkt, dass ich sehr viele Muster in meinem Leben nachahme, die gar nicht meine sind. Ich habe 2021 im Januar alles umgedreht und wie sagt man, auf den Prüfstand gestellt. Ich habe gesagt, ist das, was ich tue, wirklich das, was ich möchte? Und ist das aus meiner Idee entsprungen? Und habe ich mich dafür aktiv entschieden? Und ich habe gemerkt, für die wenigsten Sachen habe ich mich entschieden. Ganz einfaches Beispiel. Ich sitze zu Hause und mir war zum Heulen. Und ich sitze zu Hause, es ist niemand da. Und ich sage, ey, du kannst jetzt nicht hier heulen. Was bist du für ein Typ? Was bist du für ein Weichei, wenn du jetzt zu Hause heulst? Digga, du bist Mentaltrainer, du hast Sachen überlebt und hier und da und super. Du kannst jetzt nicht heulen. Und dann habe ich mich gefragt, wer sagt das eigentlich gerade zu mir? Wer sagt, dass Männer nicht heulen dürfen? Dass Männer keine Emotionen haben? Dass Männer keine Schwäche haben? Und dass sie nicht ausdrücken dürfen? Da habe ich gesagt, scheiß mal auf diese komische Stimme. Das ist von Männern, die ich noch nicht mal respektiere und anerkenne. Und die mir sicherlich auch von Frauen erstmal kritisch angeguckt werden. Und ich habe gesagt, ey, frag mal Frauen darüber, wie es ist, wenn ein Mann seine Emotionen artikulieren kann und zeigt. Das ist äußerst stark und männlich, das musst du aber auch erstmal fühlen. Das habe ich schon mal öfters gehört, aber so noch nicht erlebt. Also habe ich mir erlaubt, zu Hause zu heulen. Und ich habe geheult. Ich habe einfach, bin der Trauer nachgegangen, habe verschiedenste Emotionen gehabt und habe diese ausgelebt. Und habe einfach für mich entschlossen, das möchte ich. Jeder Psychologe wird jetzt sagen, das ist gut, mach deine Trauerarbeit und so weiter und so fort. Aber erst einmal ging es mir darum, dass ich Muster aufrechterhalten habe, die mir nicht gut taten und die ich aufrechterhalten habe. Und genau das Gleiche ist mit dem mentalen Training der Fall. Also habe ich gesagt, entscheide ich mich um. Ich darf mich umentscheiden, ich darf es neu bewerten und es tut mir gut zu heulen. Ich habe geheult und danach war gut. Danach hatte ich auch keine Lust mehr und dann war zu Ende und schon musste ich mich damit nicht mehr in Klammern, im ersten Moment nicht mehr auseinandersetzen. Aber letztlich habe ich eine Emotion zugelassen und diese Emotion nicht verteufelt, sondern gesagt, wie dient mir diese Emotion? Was sagt mir diese Emotion über mich aus? Und was ist notwendig, was ich jetzt für mich tue? In dem Ganzen, was ich gemacht habe, ich habe eine sehr hohe Disziplin. Ich arbeite sehr, sehr viel. Ich bin sehr beseelt von dem Thema und das Kreative fällt mit dem Arbeitstechnischen bei mir zusammen und ich gucke abends Fußball und da kommen die besten Teamcoaching-Ideen. Also das hört nicht auf. Das ist ja Beziehungsarbeit und wenn ich mit Menschen rede, dann gewinne ich sofort sehr viele Erkenntnisse über Menschen und. Aber irgendwann habe ich gesagt, okay, ich habe gemerkt, dass mein Leistungssystem und mein Belohnungssystem darauf basiert hat, dass ich Erfolge generiere. Also ich kriege einen Check am Ende des Monats, beziehungsweise ich kann eine Rechnung stellen. Oder Leute gesagt haben, Hinrich, das war ein super Teamcoaching. Also ich werde durch meine Leidenschaft habe ich Anerkennung bekommen. Und dann ist das alles weggefallen. Und ich habe mir gefragt, warum zählt eigentlich nur dieses System und warum lasse ich es nicht zu, mich mir zuzuwenden? Warum darf ich grundsätzlich Dinge nicht anders entscheiden, was tut mir gut und mich grundsätzlich komplett mir zuzuwenden? Also das Thema Selbstliebe war in 2021 für mich ein sehr spannendes Thema, was das eigentlich ganz genau bedeutet und wie produktiv das war. Wir kommen einen Schritt weiter. Jetzt geht es darum, dass ich auf einmal gesagt habe, ich möchte ehrlich mit Menschen sein und möchte den Leuten das erzählen, wie ich mich wirklich fühle. Ihr kennt die Frage, na, wie geht's dir? Und da habe ich angefangen, gesagt, willst du wirklich wissen, wie es mir geht? Und wenn die Leute ja gesagt haben, dann habe ich das denen erzählt. Da gibt's eine Story, da habe ich einen Zoom-Call gekriegt von einer Führungskraft und die sagte zu mir, wie geht's dir? Das ist ein sehr, sehr hohes Tier gewesen. Dann habe ich gesagt, möchtest du es wirklich wissen? Und dann habe ich ausgepackt. Und dann habe ich gesagt, wie meine Auftragslage aussieht, wie ich mich emotional fühle, was ich gerade durchmache und, und. Das waren 15 Minuten, die ich Monolog gehalten habe. Ich habe gedacht, Hendrik, was zum Teufel erzählst du diesem Menschen gerade? Und nach 15 Minuten guckt er mich an und sagt, Hendrik, das, was du gerade gesagt hast, könntest du das vor unseren Führungskräften mal sagen? Das müssten wir mal ansprechen. Genau ist das Thema. Ja, und so kam ich zum Auftrag. Und schon merkte ich, dass meine etablierten Herangehensweisen mir mal gesagt haben, das geht nur so und es gibt keinen anderen Weg. Und somit kam ich quasi in Erfahrungsschätze. Das geht auch los mit Teamcoachings. Das sind Erfahrungen zwischen Spielern und Trainern mit mir in dieser Pandemiezeit. Ich arbeite sehr viel mit Jugendlichen im ehrenamtlichen Bereich, weil ich da sehr viel gerne zurückgeben kann oder auch möchte. Aber auch mit Profisportlern, die auch alle sehr jung sind. Und habe gemerkt, wie ich eine Tür aufgemacht habe, sodass jeder andere auf einmal drüber sprechen konnte. Ist das jetzt mental stark? Dann würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Ich kann meine Emotionen artikulieren. Ich bin mir bewusst. Ich habe daraus gelernt. Ich kann andere Leute empathisch verstehen. Ich habe eine Verantwortung mir gegenüber, die ich getragen habe. Ich habe mich selbst reflektiert. Ich habe mich auf mich konzentriert. Ich habe mich diszipliniert und zwar nicht im Sinne der Arbeit, sondern zu sagen, ich wende mich weiterhin meinen Emotionen zu. Also ich bleibe am Ball. Meine Emotionen an Nummer eins zu stellen und dass es mir gut geht und dass ich einen Weg finde, dass ich weiterhin regeneriere und mental auf einen und emotional auf einen besseren Zustand komme. Das sind also Dinge, die man quasi, die ich persönlich aus der Pandemie gelernt habe oder wo ich eine sehr starke Auseinandersetzung hatte, wo ich sage, ja, das war für mich sehr wert, das war sehr, sehr anstrengend, aber war auch sehr, sehr wertvoll für mich. Und da bin ich tatsächlich gewachsen. Mental, emotional würde ich das als eheste beschreiben, nicht so sehr beruflich, wobei das Berufliche danach kam und das ist irgendwie eine andere Geschichte, aber um wieder zum Punkt zu kommen, warum erzähle ich die Anekdote? Es geht darum, wenn ihr über mentale Stärke sprecht oder mental stärker werden wollt, dann müsst ihr an die Dinge gehen, die euch Angst machen. Und die Dinge euch angucken, die euch grundsätzlich beschäftigen in einer negativen Art und Weise. Und euch erlauben, anders auf diese Dinge zu gucken. Warum bringt es mir etwas, so auf mich zu gucken? Wie möchte ich mich fühlen? Wie möchte ich mich sehen? Und so weiter und so fort. Und wenn ihr in diese Ängste reingeht, in diese Schwächen, euch das anguckt, dort wird dann Stress entstehen, der zu einem Wachstum führt. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Viele Leute brauchen dafür einen Trainer oder viele Leute brauchen dafür einen Coach oder einen Therapeuten oder einen Psychologen. Es gibt wunderbare Angebote, um das zu tun. Und ihr werdet vielleicht auch mitbekommen haben, dass die Therapeuten zurzeit belagert werden von Menschen und man kaum noch einen Termin bekommt. Auch in der Kinderpsychiatrie oder auch in Bezug auf Jugendliche und Kinder ist extrem angestiegen, der Bedarf an diesen Therapien. Aber auch allgemein ist der sehr stark angestiegen. Und ich denke, dass das wunderbare Möglichkeiten sind und dass darauf in unserem Alltag zu wenig Wert gelegt wird. Also auf die mentale und emotionale Verfassung von Menschen. Und dass es da tendenziell erstens kein Schulfach gibt und zweitens auch kein Do-it-yourself in den meisten Fällen. Also, ja, ich kann ins Gym gehen, da kann ich im Muskel trainieren. Und was machst du mit deinem Kopf? Wo machst du das? Zu Hause? mit dem Buch oder, also es fehlt den Leuten der Ansatz zu sagen, wie gehe ich da genau damit um? Und wenn ich jemanden einen Tipp geben darf, der in dieser Pandemie ist, dann gilt es darum, zu wertzuschätzen, dass man mal Zeit für sich hat und sagt, was dieses Ganze mit mir ausmacht und was es mit mir ausmacht. Für den einen viel, für den anderen wenig. Aber sich das mal anzugucken und dann zu sagen, wie möchte ich damit umgehen? Weil wir dann, wo wir wieder am Anfang sind mit Benjamin, wir uns fragen, wie beurteilen wir eine Situation? Und was ist eigentlich das, was ich möchte? Und wie betrachte ich das? Ist es eine Ablenkung oder eine notwendige Pause, um weiterhin produktiv dem Druck standzuhalten? Das ist ja nichts anderes als ein Perspektivwechsel.
Also ich finde auch, dass mentale Stärke du jetzt nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben hast, denn es wirkte für mich vor unserem Gespräch eigentlich eher wie so eine Einbahnstraße, dass ich halt eher eben Sachen vielleicht ausblende oder halt irgendwie abprallen lasse. Und so wie du das jetzt beschrieben hast, ist das eigentlich das Umgekehrte, dass ich wahrscheinlich aber auch wieder, wenn ich selber den stabilen Kern habe, also wenn auch Zweifel und Ängste nicht wirklich an der Substanz nagen, sondern ich das ein bisschen abstrahieren kann, dann eben eher sogar schaue, was ist es denn, was ich gerade versuche zu vermeiden? Oder was ist es denn, was mich abends mit einem schlechten Gefühl ins Bett gehen lässt? Und das halt eher wirklich versuche zu ergründen. Und auch dann hast du aber nicht gesagt, dass man das irgendwie vermeiden soll. Also ich habe jetzt von dir noch nicht gehört, dass man irgendwie dann diese stressigen Situationen irgendwie versuchen soll zu umgehen, sondern das eben in andere Sicht zu rücken und wieder in das Gesamtbild zu setzen. Und wenn man da irgendwie grundsätzlich feststellt, okay, mein Leben ist eigentlich ganz nice und ich habe irgendwie einen Haufen Chancen und da ist das eben, was mich gerade stresst, einfach ein Teil davon, kann das da wieder auch diese Ängste irgendwo lösen im Zweifel oder diesen Fokus wiederherstellen. Ich fand auch die Formulierung ziemlich schön, die du gesagt hast, als du angefangen hast, als Anfang 2020 alles bei dir zusammengebrochen ist. Und dann hast du so nebenbei gesagt, und damit hatte ich ganz viel Zeit, um auf mich selber zu schauen. Also selbst das war ja schon nicht die Formulierung, und das war alles blöd und mir ging schlecht, sondern das war so dieses, oh, alles klar, jetzt ist das und das und das weggebrochen. Das heißt, ich habe jetzt die Zeit, auf mich zu schauen. Also wahrscheinlich hast du in dem Moment auch nicht so gedacht, sondern erst ein bisschen später dann. Aber das fand ich ein cooles Bild für dieses, wie man auch eine Krise wahrnehmen kann.
Ich denke auch, es gehört dazu. Es geht um ein grundsätzliches Verständnis, dass du nicht immer performen kannst. Es gibt Schwächephasen, es gibt Downsides. Nehmen wir mal eine normale Beziehung. Du willst mir nicht erzählen, dass es immer happy-clappy ist. Ihr kommt immer zu einem Punkt, wo eine Beziehung eine Downphase erfährt. Genauso ist das im Training, Erschöpfung oder Regenerationsphasen oder Stagnation. Und so ist es mit allen Lebensbereichen, auch mit der eigenen Mentalität und mit der eigenen Emotion. Also an Diego gerichtet, na klar hast du ab und zu mal Sachen nicht im Griff. Natürlich kannst du manchmal Sachen nicht verändern oder machst Fehler. Das gehört dazu. Anstatt es per se auszuklammern, würde ich sagen, klammer es wieder ein und sag, das ist notwendig und ohne das kein Wachstum. Also absolut ist das in Ordnung und wenn ich mal das nicht im Griff habe, ist das okay. Was würdest du deinem Sohn erzählen, wenn der mal was nicht im Griff hat, wenn er mal mit der 5 in Mathe nach Hause kommt? Und gleich Backpfeife links, rechts oder würdest du sagen, komm Junge, weiß ich auch, habe ich auch schon mal rausgehauen, die 5. Lern nächstes Mal und dann geht's weiter, lernst du draus. So, und das ist ja tatsächlich die Frage, also erst wieder einzuklammern und vor allem Dingen emotional. Die meisten Leute versuchen mental und emotional immer sehr stark zu trennen. Und ich glaube, dass das ein Fehler ist, weil wir emotionale Wesen sind. Wir lassen uns von Emotionen steuern, von Impulsen und zu sagen, dass diese Emotionen erstmal nicht verteufelt werden. Und vor allen Dingen auch nicht nur Happiness und Glückseligkeit, sondern Trauer ist genauso eine gute Emotion. Ich habe was überlegt. Überleg mal, wie viele Leute gestorben sind in der Pandemie. Die können nichts mehr fühlen. Ja? Also zumindest, keine Ahnung, wie man es jetzt spirituell sieht, aber im menschlichen Körper können die das nicht mehr. Da sage ich, dann bin ich lieber traurig als tot. Ja? Und das ist eine Betrachtungsweise wieder, zu sagen, okay, ich habe Emotionen und ich habe gelernt, dass diese Emotionen ein Teil sind. Warum bin ich traurig? Doch nur, weil etwas sehr, sehr gut war. Wenn ich etwas verloren habe oder wenn ich sage, ich habe etwas nicht geschafft, was ich sehr gerne erreichen wollte, was einen großen Wert hat. Je größer der Wert, desto größer die Trauer, das ist das Spiel. Und warum sollte man sich dem nicht zuwenden? Warum wird das per se negativ gesehen? Und warum haben Leute ein Bild davon, dass sie stetig funktionieren müssen? Das gibt es nicht. Es gibt keinen stringenten Anstieg. Es gibt höchstens Wellenbewegung. Ja, ähnlich wie beim Sport. Du hast Stress, dann regenerierst du, dann gibt es eine super Kompensation. Und je nachdem, wo du ansetzt, hast du entweder Stagnation, wenn du zu früh ansetzt, keine Entwicklung, wenn du zu spät ansetzt, oder optimal ansetzt, dann wächst du. Das werdet ihr sehen. Ihr werdet ja auch andere Gespräche jetzt führen, als ihr vor 10 Jahren geführt habt. Ihr werdet andere Beziehungen führen, ihr werdet den Sport anders machen, ihr werdet euch anders ernähren und auch den Beruf anders. How? Wenn alles gut gelaufen ist, warum habt ihr euch verändert? Kann ja nicht sein. Also, mein Tipp ist, lasst die Emotionen zu, verteufelt euch nicht für Emotionen. Das, was man, ja, heutzutage haben wir auch eine Problematik mit Social Media und dass junge Menschen grundsätzlich, wie sagt man, diesen sofortigen Erfolg oder auch immer dieses Happiness und Strahle-Life und alles vorsuggeriert bekommen und sagen, so läuft es nicht. Wenn du Michael Jordan fragst, dann frag den mal, wie viel der gelitten hat. Wie viele Downsides hat der? Ich weiß nur, dass der sicherlich sehr viel geopfert hat und dazu bereit war und sehr viele Dinge in seinem Leben erlitten hat und auf anderen Leveln und das vielleicht anders gesteuert hat. Aber wenn ihr grundsätzlich euch dem nähert, dieser Emotion und dieser Perspektive, dann werdet ihr sehen, wie viele Leute tagtäglich in eurem Umfeld das auch machen. Das ist etwas, was sehr viel Wert hat. Weil ihr könnt mit diesen Menschen auf einmal sprechen und anders umgehen, weil ihr sie nachempfinden könnt. Weil es immer heißt, ach, weißt du was, Diego, in deinem Fall würde ich sagen, mach den Fehler doch mal transparent. Du wirst alle als Führungskraft, alle im Raum entspannen, weil die sagen, ey, auch unser Chef ist fehlbar. Ach, geil. Da muss ich mir nicht so einen Druck machen. Ey. So ein gerader Typ, der macht auch mal einen Fehler. Ihr werdet das nicht glauben. Ich habe in Teamcoachings, haben Leute zu mir gesagt, als Feedback, Hinnerk, du wirkst zu unnahbar als Mensch. Du wirkst, als hättest du alles im Griff, als wäre immer alles pari pari, als hast du auf alles eine Lösung. Und ich sage, wenn ihr wüsstet, aber ich werde dafür bezahlt, hier professionell zu sein und jetzt euch nicht einen vorzuheulen. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass die Qualität meines Teamcoachings oder allgemeinen Coachings oder Beratungsform eine Mensch-zu-Mensch-Beratung ist. Und sie damit einhergeht, dass ich mich als Mensch zeige. Und das bedeutet, wenn ihr authentisch seid, dass ich auch preisgebe, was meine Schwächen und Ängste sind und ich damit umgehe. Das öffnet ein Gesprächsthema beim Gegenüber. Das schafft Verbindung. Das schafft etwas, wo ich immer dachte, das ist aber dann nicht perfekt oder das ist nicht die beste Leistung. Und ich habe gemerkt, nein, es ist noch eine viel bessere Leistung, als ich dachte. Und diese Betrachtungsweise fällt gerade im Leistungssport Jugendlichen, aber auch jungen Erwachsenen extrem schwer. Aber es geht darum, etwas nicht zu verneinen, was tatsächlich in dir ist. Und Emotionen sind in dir. Und je größer der Druck ist, desto größer die Emotion. Benny, also je größer deine Ablenkung ist, desto größer ist der Druck. Und die Frage ist die, wie guckst du drauf und warum guckst du so kritisch auf diese Ablenkung, die dir eindeutig zeigt, dass du mit dieser Drucksituation vielleicht effektiver, effizienter, anders umgehen kannst? Warum guckst du darauf nicht positiv und sagst, ja, stimmt eigentlich, vielleicht mache ich eine halbe Stunde und dann mache ich eine halbe Stunde off. Und vielleicht bin ich in dieser halben Stunde produktiver. Wer weiß? Hast du es ausprobiert? Ich glaube nicht. Wer sagt, dass du durcharbeiten musst? Du? Welches Lehrbuch sagt das?
Ja. Ich glaube, da steckt echt der Schlüssel drin. Also auch die Emotionen hinter dem Verhalten überhaupt erstmal zu erkennen. Und ich musste bei vielem, was du gerade gesagt hast, auch ans Meditieren denken. Weil das ja genau auch der Kern eigentlich dessen ist, dass du auch deine Emotionen überhaupt erstmal anfängst, so richtig zu spüren. Auch du die Mixtur aus dem Ganzen. Und eben nicht beim Sehen oder beim Wahrnehmen zu bewerten, sondern einfach zu sagen, ah, alles klar, das arbeitet also gerade in mir. Und auf der Ebene bewegen wir uns dann jetzt ja auch oder im zweiten Schritt dann erstmal, dass wir das quasi zoomen und im zweiten Schritt fangen wir dann aber schon an uns zu überlegen, oh, ich habe gerade doch irgendwelche Ängste, die ich durchstehe. Wo rühren die denn wirklich her? Kann ich da was dagegen tun? Oder sind diese Ängste, schützen die mich gerade vor irgendwas? Und da dann eben sich dem wirklich zu nähern, als das irgendwie wegzuschieben. Geht aber auch nochmal in die Richtung, dass halt, ich glaube, dass auch eine wichtige Erkenntnis ist, es ist ja nicht Ziel des Ganzen, immer nur glücklich zu sein. Glücklich ist quasi ein Zustand, den ich fühlen kann und der anstrebenswert ist, aber der nutzt sich halt auch ab, je länger er anhält. Das heißt, auch wenn ich mich mal schlecht oder traurig fühle, ist das vollkommen valide und hört da ganz genauso mit dazu.
Ich würde nochmal einmal einhaken, was du gerade gesagt hast, Benni, mit dem sich halt auch wirklich über die Meditation mit den Themen auseinandersetzen. Ich finde, das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist erstmal wirklich anzuerkennen, dass da Emotionen und Gefühle sind, die ich halt auch wirklich selbst in der Hand habe, die halt nicht fremdgesteuert sind und dass ich zu jeder Zeit auf mich hören sollte, bevor ich überhaupt mit diesen, ja, mit meinen Gedanken in meinem Kopf mich alleine lasse, die sich sowieso nur um einen möglichen Scheiß drehen, nur nicht um meine Gefühle. Also ich finde die Schatzkiste, von der ich am Anfang gesprochen habe, das, was da drin ist, habe ich so nicht erwartet. Und da halt auch der größte Schatz ist halt wirklich der bewusstere Umgang mit mir selbst, der bewusstere Umgang mit meinen Gefühlen, mit meinen Emotionen und halt auch die positive Einordnung, wirklich mal fünfe gerade sein zu lassen. Das allein, dieses Bild der Hand, die alles versucht im Griff zu lassen, einfach mal zu öffnen. Also es ist ein schöner Schatz, der sich dahinter verborgen hat.
Ich rufe dich dann in 2 Monaten nochmal an, ob du dann positiv zu dir sprichst.
Das können wir gerne nochmal tun. Aber hat sich jetzt die Erde aufgehört zu drehen? Die Hand ist offen. Funktioniert noch alles, ja? Das ist so schön.
Das lesen wir dann morgen früh in Nachrichten wahrscheinlich, ob sie sich noch dreht oder nicht.
Also vielleicht nochmal abschließend, es kommt wirklich darauf an, wenn man über mentale Stärke spricht, was man darunter versteht oder verstehen möchte. Und dass erstmal mal einem klar ist, wie bei jedem Trainingsprogramm, möchte ich gerne Ausdauer, möchte ich gerne Muskelwachstum, möchte ich gerne etwas weit werfen können, möchte ich schnell sein, möchte ich flexibel sein. Also es gibt also verschiedenste Fähigkeiten und die mentale Stärke wäre eine Sportlichkeit im Vergleich, dass ich sage, ich bin ein Sportler, der ein Allrounder ist und setzt sich quasi so aus mehreren Komponenten zusammen. Und je klarer quasi die Art und Weise ist, die ihr etablieren wollt, desto genauer könnt ihr quasi dort ansetzen. Ich denke persönlich, dass ein großes Tool eine Selbstreflexion ist, dass man sich selber reflektiert, sein Handeln, sein Tun, seine Gefühle. Und dass es, ja, dass ihr euch erlauben solltet, vor allen Dingen die Emotionen zu reflektieren. Und ich glaube, dass sie grundsätzlich die treibende Kraft sind, wie ich denke, wie ich fühle und was ich sage. Und auch im Zweifel zu mir selbst. Und das ist etwas, was, ja, ich mir mehr erlaube, ich den Leuten erlaube, mit denen ich arbeite und letztlich auch, worauf ich gucke, wenn ich mit euch gesprochen habe. Welches Gefühl ist es bei Benjamin, das er hat, wenn er darüber spricht? Wie fühlt sich Diego, wenn er da und darüber spricht? Wie ist deine Haltung? Wie guckst du? Wie ist deine Tonlage? Um dann zu sagen, okay, und jetzt lese ich etwas und sage, wie lange hat sich etwas beschäftigt? Und den Zugang zu finden. Und du merkst, wenn wir angefangen haben zu sprechen, sprachen wir erstmal über sachliche Themen. Beschreib mir mal deine Situation. Fang mal an, etwas zu sehen. Wenn ich jetzt sagen würde, von Anfang an, lass uns über Gefühle sprechen, dann würden die meisten sagen, oh, lass mal. Und ich will auch nicht über Gefühle sprechen. Aber es sind die Motoren, es sind die Mechanismen, die dazu führen, dass du denkst. Und das ist ganz einfach. Wenn ihr jemanden liebt zum Beispiel, warum handelt ihr, wie ihr handelt? Das muss doch aus dem Gefühl entstehen. Warum lächelst du jemanden an? Weil du Freude empfindest. Also es gibt immer etwas, was quasi dem zugrunde liegt. Und man kann grundsätzlich, oder das versuche ich zumindest, meine Emotionen von mir zu bestimmen. Also Werte, die ich habe, für mich klar zu haben und diese Emotionen in mir zu tragen. Und damit berühre ich Menschen. Und nicht andersrum. Wenn jemand zu mir respektlos ist, fange ich nicht an, respektlos zu sein, weil ein Wert von mir ist, Respekt weiterhin zu haben. Ich verändere mich, mein Verhalten und mein Wert nicht, nur weil eine Person zu mir respektlos ist. Aber erst einmal für mich klar zu haben, was es für mich bedeutet, wie ich mich fühle, ist etwas als ein Tool und ist eine Möglichkeit, sich zu kontrollieren. Und wenn ihr mental stark werden wollt, müsst ihr dafür Verantwortung übernehmen. 100%.
Das war ein ziemlich interessanter Weg, den du jetzt mitgenommen hast. Denn mein Bild von diesem Thema mentaler Stärke hat sich ganz schön gedreht. Ich hatte irgendwie erst das Gefühl, als wir auch ins Gespräch eingestiegen sind, dass das was ist, wo ich eben äußere und auch innere Impulse einfach versuche auszublenden oder an irgendeiner sachlichen, an einem sachlichen Ziel irgendwo festzuhalten. Und mit dem Gespräch habe ich jetzt verstanden, dass der Kern genau der umgekehrte eigentlich ist. Dass halt das eigentlich ein Ausdruck im Zweifel oder der Umgang mit den eigenen Emotionen ist und die sind auch real und haben ja irgendeine Ursache und wirken umgekehrt auch auf mich. Und dass es eigentlich der respektvolle Umgang mit den Gefühlen ist, der dann diese mentale Stärke hervorruft. Und dafür danke ich dir, Hinnerk. Das ist ein ganz großer Impuls in eine Richtung, die ich nicht erwartet hätte. Und das wird wahrscheinlich jetzt noch ein ganzes Stück nachwirken bei mir.
Nicht nur bei dir, Benni, auch bei mir. Also die Reise hat einen ganz anderen Verlauf genommen. Und ich bin dir auch sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast und uns auch mal die Fragen gestellt hast. Eigentlich wollten wir dir ja Fragen stellen. hat mir sehr gefallen. Besonders, weil ich mal wieder mehr über mich gelernt habe und auch mitgenommen habe, dass Entwicklung bei uns selbst beginnt, bei unseren Emotionen. Und dass das immer noch ein tabuisiertes Thema in unserer heutigen Zeit ist, weil wir mit vorgeprägten Mustern in die Welt starten. Und du hast uns gezeigt, dass mutig sein, Verantwortung übernehmen für sich selbst, für die eigenen Emotionen und Gefühle zu weit mehr führen kann als nur Scham, wenn ich mich mit Gefühlen auseinandersetze. Dafür danke ich dir. Es war eine sehr tolle Reise.
Vielen Dank.
Oh, ja, gerne.
Das war Icarus, der Wie viel Optimierung tut uns gut Podcast. Wenn ihr über die nächste Folge benachrichtigt werden möchtet, dann abonniert uns doch einfach. Genau da, wo ihr uns gerade im Moment anhört. Bis zum nächsten Mal.